Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Die ältesten Fossilien stammen aus der chinesischen Provinz Jinzhou. Neben Mikrofossilien finden sich hier die ersten Überreste des Lebens, die mit bloßem Auge zu erkennen sind, vorwiegend mehrzellige Algen und Schwämme. Nur wenig später entstanden die Fossilien der Ediacara-Fauna, die ihren Namen den australischen Hügeln verdanken, wo sie zuerst entdeckt wurden. Bis zu 80 cm große Abdrücke sind hier im Sandstein erhalten. Sie zeigen Wesen, die heutigen Quallen, Würmern und Korallen ähneln, sowie Vendobionten genannten Organismen, die an dünne, wassergefüllte Luftmatratzen erinnern. Doch das waren nur die Vorboten. So richtig los ging es vor 540 Millionen Jahren. In Gesteinsschichten, die aus dieser Zeit stammen oder jünger sind, wimmelt es nur so von Fossilien. Es sind so viele und sie treten so plötzlich auf, dass Paläontologen von der kambrischen Artenexplosion oder kambrischen Explosion sprechen. Während sich die Pflanzenwelt weiterhin auf verschiedene Formen von Algen beschränkte, bewies die Evolution bei der Erfindung unterschiedlicher Tiere ein geradezu kindliches Maß an Fantasie. Niemals zuvor und nie wieder danach entstanden derart grundsätzlich verschiedene Baupläne wie im Kambrium. Es gab zahlreiche Weichtiere wie Schnecken und Muscheln, Tiere mit Armen wie Seesterne, solche mit Beinen, die an Krebse oder Spinnen erinnerten, und Tierarten, die keiner heutigen Form ähneln. Manche von ihnen waren radialsymmetrisch aufgebaut, wie beispielsweise Quallen oder Korallen. Andere hatten eine bilaterale Gestalt mit einer linken und einer rechten Körperhälfte. Im Prinzip krochen, krabbelten und schwammen in den kambrischen Meeren bereits urtümliche Vertreter aller grundlegenden aktuellen Tierstämme herum. Selbst die Wirbeltiere waren schon vorhanden. Heiko Ichthys war zwar nur wenige Zentimeter lang, aber die 535 Millionen Jahre alten Fossilien könnte man fast für die Larven eines heutigen neuen Auges halten. Für viele der damaligen Formen gibt es keine entsprechenden modernen Arten. Ihre Zweige sind vermutlich ausgestorben. Manche Wissenschaftler, wie Stephen Jay Gould, glaubten darum, dass im Kambrium sogar deutlich mehr unterschiedliche Baupläne existiert haben, von denen es nur noch wenige bis in unsere Zeit geschafft haben. Je nach Sichtweise wären die heutigen Tiere danach die Elite bzw. der kümmerliche Rest einer einst blühenden Vielfalt. Doch davon sind längst nicht alle Paläontologen überzeugt. Viele von ihnen gehen davon aus, dass sich auch die widerspenstigen Fossilien bei einer genaueren Untersuchung doch noch zuordnen ließen oder einfach zu schlecht erhalten sind, um überhaupt charakterisiert zu werden. Fest steht, dass das tierische Leben im Kambrium nicht nur abwechslungsreicher war als früher, sondern auch gefährlicher. Nur wenige Millionen Jahre zuvor konnten die Organismen der Ediacara-Fauna noch angstfrei durch die Meere streifen, da es niemand gab, der Appetit auf sie hatte. Das vermuten Paläontologen, weil sie keine angeknabberten Fossilien oder Abdrücke mit Bissspuren gefunden haben. Seit dem Kambrium sah das ganz anders aus. Das weiche Sedimentgestein im chinesischen Kaili hat so manchen gefüllten Verdauungskanal erhalten und verraten, dass die Tiere damals Geschmack an ihren Mitgeschöpfen gefunden und sie als willkommene Nahrung verspeist haben. Allem Anschein nach hatte jede Wasserschicht ihre spezifische Kombination aus Jäger und Beute. Direkt an der Grenze zwischen Sediment und Wasser griffen sich Rüssel- oder Priapswürmer mit ausstülpbaren Rüsseln ihre Beute. Damit sich diese nicht zappelnd befreien konnte, waren die Greifer dicht mit kleinen Zähnchen besetzt. Wer lieber auf dem Meeresboden herumlief, musste sich vor räuberischen Trilobiten und Gliederfüßern, die wie Silberfischchen aussahen, in Acht nehmen. Selbst groß zu sein und schwimmen zu können, nutzte unter Umständen wenig. Im Wasserkörper war nämlich Anomalocaris auf der Jagd, der mit über einem Meter Länge den größten Räuber des Kambriums darstellte und Greifwerkzeuge hatte, die fast halb so lang waren wie der übrige Körper. Um es den hungrigen Fressfeind möglichst schwer zu machen, schützten sich viele Arten mit Panzern und Schalen. Außerdem besaßen sie Augen, um das Unheil frühzeitig heraufziehen zu sehen. Bei den häufig gefundenen Trilobiten, die eines der typischsten Fossilien des Kambriums darstellen, handelte es sich dabei um Facettenaugen, die zwar kein hochaufgelöstes Bild lieferten, aber ein weites Blickfeld boten und gut geeignet waren, um Bewegungen wahrzunehmen. Dummerweise waren die Räuber auf den gleichen Trick gekommen, und so tobte im Wasser ein ständiger Kampf ums Fressen und Nicht-Gefressen-Werden, bei dem keine Seite endgültig die Oberhand gewinnen konnte. Das Meer war ein vernetztes Ökosystem, wie wir es aus unserer eigenen Zeit kennen. Aber warum hatte das Leben so lange damit gewartet? Wieso konnte sich diese Vielfalt innerhalb weniger Millionen Jahre entfalten, wenn zuvor über eine Milliarde Jahre lang Stillstand herrschte? Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.